Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 56. Für die Freiheit, die erste Revolution in Deutschland, der Bauernkrieg vor 500 Jahren. Teil 1. Darüber rede ich mit dem Kulturwissenschaftler, Autor und Liedermacher Volker Gallet aus Rheinhessen. Er wird dazu auch Lieder und Texte beisteuern.
Das Pünktisch-Liedlein. In den Nördlinger Gerichtsakten hat sich ein Bundeslied erhalten, zu dem sich ein Konz Annerhans als Verfasser bekannt hat. Wie bei vielen Liedern wurden Strophen andernorts hinzugedichtet. In den Quellen sind 10 Strophen überliefert, davon habe ich 6 ausgesucht. Geier ist ausflogen im Hegau am Schwarzwald. Er hat viel Jungen auszogen, die Bauern allenthalb, die Bauern allenthalb. Sie sind auch rührig worden in deutscher Nation und hand ein besunder Orden, vielleicht wird's ihn wohl gohn, vielleicht wird's ihn wohl gohn. Jetzt red ich von den Bauern und ihrem Regiment. So mancher heißt sie Lauren und weiß noch nicht das End. Und weiß noch nicht das End. Die Schinder und die Schaber, die treiben Übermut. Merkt auf, ihr Bucher Knaben, das tut nicht lange gut. Das tut nicht lange gut. Herrschaft, die tun sie schrecken, dass sie kaum weiß noch aus. Die Bauern tun's aufwecken und nehmen's nach der Paus. Und nehmen's nach der Paus. Es sind mir seltsam Kunden, sie wagen ihre Haut. Sie hat ein Sinn erfunden, wer hätt's ihnen zugetraut, wer hätt's ihnen zugetraut. Sie sind ins Feld gezogen, keiner wollte lassen ab. Ist wahr und nicht erlogen, so mancher Bauernknab, so mancher Bauernknab. Sie hande sich geschworen, dem Adel Leid zu tun. Sie hand ihn fast geschoren, was kömmt dafür als Lohn? Was kömmt dafür als Lohn? Bauern sind einig worden und kriegen mit Gewalt. Sie hand ein großes Orden und seind auf mannigfalt. Und sein darf man nicht falt. Und tun die Schlösser zerreißen und brennen Klöster aus. Man kann uns nicht bescheißen, wer braucht die Räuberhaus? Wer braucht die Räuberhaus? Dass wir so überleben in diesem Jammertal. Gott möge Frieden geben. Das ist sein Mut und Wahl, das ist sein Mut und Wahl.
Wir reden also heute nicht über Literatur, sondern über Revolution, über die erste Revolution in Deutschland, die bis heute zumindest dem allergrößten Teil der Bevölkerung der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland nicht als solche wahrgenommen wird. Ich wage sogar die Behauptung, dass nicht einmal 1% der Deutschen mehr als ein paar vage Klischees darüber reproduzieren könnten. Mich ausdrücklich eingenommen, wofür ich mich schäme, und es ist nicht kokett. Denn der sogenannte Bauernkrieg war am Ende vor allem ein Bauernschlachten, bei dem die Heere der Herren 70.000 bis 100.000 Bauern ermordet haben. Mehr als Tote in Gaza, 5-mal mehr als in der Ukraine, doppelt so viel wie in der Zeit der Französischen Revolution während der sogenannten Terreur, bis heute das Schreckgespenst von Revolutionen, das uns die Herrschenden gerne vorführen. 70 bis 100.000 Tote, das dürften etwa 5 bis 10% der Bevölkerung in jenen Regionen gewesen sein, in denen die Aufstände stattfanden. Das ist eine Schätzung von mir, die der Untermauerung bedürfte, aber wir haben nicht genug Zahlen, zumal, auch das ist in dem Zusammenhang wichtig, damals es kein Deutschland gab, sondern es gab das Heilige Römische Reich, deutsche Nation. Da haben Belgien, Flandern, Holland, Elsass, Lothringen dazugehört, Teile auch der Schweiz, Teile von Italien. Die haben, Wikipedia zufolge, als sie das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, um 1525 12 Millionen Einwohner gehabt. Und wenn wir das runterrechnen auf die Gebiete, in denen die Kämpfe, die Aufstände stattfanden, dann könnte es also hinkommen.
Es sind alles Schätzungen, die man von heute aus machen kann und die differieren auch, deswegen differiert auch diese Zahl. Es kommt hinzu, dass die Quellen in erster Linie nicht Quellen der Bauern sind, sondern Quellen der Fürsten. Die haben die Geschichtsschreibung gemacht und dominiert und da muss man sich teilweise auch auf deren Zahlen verlassen. Zahlen sind immer wieder benutzt worden, um zu sagen, ganz viele oder ganz wenige. Insofern kann man nicht sicher sein, ob da wirklich gezählt wurde. Andererseits sind diese Schreiber der Kanzleien wie der Peter Harer in der Kurpfalz aus Heidelberg doch einigermaßen verlässlich in der Beschreibung der Ereignisse. In der Deutung allerdings sind es natürlich Herrscherdeutungen.
Auch der Begriff, das Wort Bauernkrieg, stammt nicht von den Bauern, nicht von den gemeinen Leuten. Auf den Begriff kommen wir, glaube ich, noch selbst, sondern ist ein Begriff der Fürstengeschichtsschreiber.
Ja, er kommt zum Beispiel bei Peter Harer vor. Das ist eines der ersten Quellenwerke zum sogenannten Bauernkrieg aus der Heidelberger Kanzlei. Und da heißt es eben Bauernkrieg schon. Die Bauern selber haben überhaupt keinen einheitlichen Begriff für ihren Aufstand gehabt. Man kann es als Aufstand bezeichnen. Aufruhr wurde auch gesagt oder Empörung. Aber auch das sind natürlich Begriffe der Zeit, eher von Fürstenseite. Die Bauern selber haben sich aus guten Gründen, ähnlich wie die Fürsten und der Klerus, gegen den sich gewendet haben, biblische Metaphern bedient. Da, wo man etwas gefunden hat, hat man gefunden, dass es sich an Erzählungen aus der jüdischen Bibel bezogen haben, wie dem Auszug aus Ägypten oder dem Ende der babylonischen Gefangenschaft. Letzteres wird ja auch in der Reformation immer wieder aufgegriffen. Also das ist eher benutzt worden. Und sie haben sich einfach sehr stark auf die Bibel bezogen, was man ja auch in den 12 Artikeln, zu denen wir wahrscheinlich noch kommen, finden wird. Allerdings kann man sagen, dass zwar unter anderen Vorzeichen, anderen Begründungen, einem anderen Wort- und Bedeutungsumfeld, insbesondere in den 12 Artikeln von Memmingen, die Begriffe Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit durchaus schon vorkommen.
Also ist die Rede und die Wissenschaft tut das heute, denke ich, doch in großem Maße, auf jeden Fall, glaube ich, überwiegend, ist die Rede von der ersten Revolution in Deutschland durchaus angemessen. Und wir werden versuchen, in dieser Folge und in der nächsten auch nachzuweisen, dass es angemessen ist, darüber zu reden, als von erster deutscher Revolution, einfach was die Inhalte angeht, aber auch was den Umfang angeht. Was den Umfang angeht, war es die Hälfte des heutigen Deutschlands, könnte man ungefähr sagen.
Ja, vielleicht noch zum Begriff. Revolution ist natürlich ein modernerer Begriff, der damals auch nicht benutzt wurde. Aber andere Begriffe wurden damals auch nicht benutzt, die europäisch wären. Es hat also schon deutlich vor dem sogenannten Deutschen Bauernkrieg, das hat ja Friedrich Engels erst im 19. Jahrhundert so benannt, hat es schon Bauernrevolten gegeben in Europa. Beispielsweise der Spruch, als Adam Grub und Eva Spann, kommt aus dem englischen Bauernaufstand von 1381. Und es hat auch danach in Europa viele Bauernrevolten gegeben. Also es gibt sozusagen eine über die Jahrhunderte andauernde Auseinandersetzung um die Ständegesellschaft. Und das muss man vielleicht zuerst erklären. Die Ständegesellschaft ist etwas, was es nicht von Anfang an in der mittelalterlichen Gesellschaft so gegeben hat, sondern die ist begründet worden im frühen 11. Jahrhundert mit biblischen Argumenten. Und zwar war sie ein Gegenentwurf, diese drei Stände, Klerus, Adel und der dritte Stand, könnte man sagen, vereinfacht, Bauern und Bürger, ist ein Entwurf gegen sogenannte Schwurgemeinschaften. Schwurgemeinschaften haben versucht, sich eben zusammenzutun und gegenseitig Hilfe zuzusichern. Und das Ganze waren auch immer Prozesse in sogenannten Landfriedensprozessen. Also es ging oft um die Befriedung, um Kriegsvermeidung. Und dann gab es Schwurgemeinschaften. Und dann hat aber vor allen Dingen der Klerus, aber auch der Adel geahnt, die könnten auch gefährlich werden. Das haben Historiker am französischen Beispiel in Nordfrankreich untersucht, an historischen Quellen, Georges Duby beispielsweise, und hat eben festgestellt, dass die wohl Angst hatten vor diesen Schwurgemeinschaften, wiewohl sie die selber auch benutzt haben, weil die nämlich auch kippen können gegen die Obrigkeit. Sie können Landfrieden herstellen, sie können aber auch sagen, ihr habt den Frieden gebrochen, wir schließen uns zusammen. Folgend sind Städtebünde und alles dieses, Eidgenossenschaften, Schwurgemeinschaften und so weiter und so fort. Und insofern kann man vielleicht sogar davon ausgehen, das wäre so meine Hypothese, dass die Schwurgemeinschaft, mithin auch die Eidgenossenschaft, älter ist als die Ständegesellschaft. Und die Bauern sich deswegen nicht nur auf die Bibel bezogen haben, sondern auch auf historische Erfahrungen und Rechtsweistümer, die sie selber gelebt haben durch mündliche Überlieferung.
Ich wollte gerade sagen, die waren nicht schriftlich.
Teilweise schon. Also das waren aber oft lokale und regionale Rechte. Aber sagen wir mal, dieses Verfahren war gesellschaftlich üblich. Auch in Adelskreisen gab es diese Schwurgemeinschaften. Und insofern war den Bauern schon klar, dass das ein Verfahren ist, an das man sich halten sollte. Und die Idee der Ständegesellschaft von Klerus und Adel, die hat sogar damit argumentiert, man solle keine Schwurgemeinschaften machen, weil man könne ja einen falschen Eid ablegen und dann käme man dafür in die Hölle. Aber hinter dieser Formulierung stand die Angst, es könnten Leute miteinander sich Hilfe schwören, die man nicht wollte und die dann zu einem Aufstand führen könnten. Es ist wirklich eine ältere Tradition, die auch sich in den Dorfgenossenschaften und auch in den Städtegemeinschaften immer wieder abgebildet hat und die ambivalent ist, aber die man eben auch benutzen konnte.
Also ich versuche mal eine vorläufige Zusammenfassung, dass die Ereignisse, die wir heute Bauernkrieg nennen, Aufstände für Freiheit waren, also für politische, gesellschaftliche, soziale, ökonomische und auch religiöse Forderungen, die Bauern und Bürger gestellt haben. So allgemein, denke ich, kann man das sagen. Wir können die Frage auch rumdrehen und sagen, was war der Bauernkrieg nicht? Denn ich gehe mal von Klischees aus, die die Leute im Kopf haben, die, glaube ich, auch von Böswilligen oder Herrschenden verbreitet wurden. Also das waren keine Zusammenrottungen besoffener Haufen, die aus einer Kerbe, aus einer Kirschweih hervorgegangen sind und sich dann vergrößert haben zu Pöbelhaufen und die dann irgendwelche Klöster oder Gutshöfe überfallen haben und aus purer Sauf- und Fresslust die zunichte gemacht haben.
Das muss man auch jetzt wieder mit einem Ja und einem Nein beantworten.
Okay.
Also beispielsweise der Nussdorfer Bauernhaufen in der Südpfalz ist in der Tat auf der Nussdorfer Kerb entstanden. Und natürlich hat man auf einer Kerb, hat man ja nicht nur gefeiert und gefressen und gesoffen. Das ist das Bauernspottbild, ne? Das es schon über das ganze Mittelalter gibt, die dummen, groben Bauern. Und gleichzeitig hat man ja in seiner höfischen Umwelt eigentlich ein bisschen danach gelächzt, wie die Bauern zu sein und die Emotionen und die Wünsche loszulassen und ein bisschen grober
also
zu sein.
Sich daneben zu benehmen.
Sich daneben zu benehmen, es kann auch eine Freude sein, genau. Sozusagen. Aber diese Festlegung im Guten wie im Schlechten, die ist einseitig. Also die CAP war natürlich eine Gelegenheit, wo man sich getroffen hat, wo man sich unterhalten hat. Und man muss ja jetzt wissen, dass viele Bauern, also gerade auf dem Land, die Bürger nicht oder auch nicht die führenden Schichten in den Dörfern, die konnten nicht lesen, aber die konnten sich sehr wohl unterhalten. Und es gab ein Kommunikationsnetz, wo Leute gereist sind. Nussdorf beispielsweise vom Elsass, wo der Aufstand angefangen hat, und haben Nachricht wohl nach Nussdorf gebracht. Und gleichzeitig sind Druckschriften gedruckt worden in den Städten, hier auch am Rhein, in Speyer und Worms, die 12 Artikel, die sind verteilt worden und die sind offenbar auch vorgelesen worden bei solchen Gelegenheiten oder auch in Gasthäusern. Also das heißt, es ist ein bisschen wahr, ja, dass diese Gemeinschaftsveranstaltungen, die auch mit Feiern verbunden waren, die Quelle von Aufständen sein konnten. Aber die Inhalte waren jetzt nicht, dass die Leute nicht besoffen waren und haben gesagt, jetzt zerstören wir mal was, sondern die hatten natürlich Gründe und haben sich auch davorher drüber verständigt.
Gab es denn sowas wie in den afrikanischen Gesellschaften, sowas wie Rios, also die diese Erzählerfunktion, aber auch die Funktion der Transportation, der Weitergabe von Neuigkeiten, auch von politischen Kommentaren und Anmerkungen, Neuigkeiten weitergegeben haben.
Also die Griots sind ja sozusagen offizielle Sänger einer Gesellschaft,
genau,
die mündlich die Geschichte einer Gesellschaft, wie sie gern erzählt werden sollte, weitererzählen und das auch singen. Natürlich hat es das im frühen, hohen und späten Mittelalter auch gegeben. Das waren die Spielleute. Aber es gab natürlich auch Spielleute, die auf dem Land unterwegs waren, auf den Märkten. Es gab ja überall Märkte. Und da weiß man, dass Spielleute unterwegs waren. Man redet auch von Vaganten. Es gibt ja entsprechende Überlieferungen von Vagantenlyrik, die auch eben kritische Elemente schon immer drin haben. Also diese Figuren hat es schon gegeben. Also man weiß jetzt nur nicht, dass die bei einem Aufstandsbeginn im sogenannten Bauernkrieg eine Rolle gespielt hätten. Aber dass diese mündliche Überlieferung auch eine Rolle gespielt hat und dass es auch den Witz über die Herrschenden gegeben hat, das findet man zum Beispiel darin, dass es auch immer wieder Liedüberlieferungen gibt oder Teile von Liedüberlieferungen, in denen sowas vorkommt.
Weil es muss ja irgendeine Kommunikation gegeben
freilich haben.
Denn diese Aufstände sind ja sehr schnell einer auf den anderen folgt und haben sich gegenseitig sehr schnell angesteckt. Das heißt, da muss eine Kommunikation dabei gewesen sein, wie sie heute eigentlich nur das Radio, spöttisch gesagt, was das Internet bieten kann. Also sehr schnell und sehr umfassend, auf jeden Fall so stark, dass es zur Ansteckung, zum Mitmachen, zum sich anschließen an schon vorhandene kleinere Mengen und immer größer werdende Mengen gereicht hat.
Es hat ganz offensichtlich Reisen gegeben, unterschiedliche Arten. Man muss sich das ja so vorstellen, diese ganz starke Verbreitung der Druckschriften unterschiedlicher Art, also nicht nur Luthers Schriften, auch Schriften anderer Reformatoren, aber auch diese Reformationsdialoge, Satiren, ab der Zeit um 1500 in großer Verbreitung, in vielen Druckereien gedruckt, in fast allen größeren Städten gab es Drucker, auch hier in der Gegend, vor allen Dingen hier in der Gegend in Mainz, Speyer und Worms, die gedruckt haben. Erstmal hatten die Drucker untereinander natürlich Kontakt. Da gab es Leute, die sind da gereist und haben eben Druckschriften mitgebracht oder es sind Autoren gereist, zum Teil auch welche, die fliehen mussten, weil sie unbeliebt sich gemacht hatten. Die sind dann irgendwo hingereist, wo sie Schutz gesucht haben. Das waren hier oft die Rheinstädte, die schon immer für Unabhängigkeit waren, plus vor allen Dingen Straßburg, aber auch Basel und Zürich. Und dann gab es umgedreht wieder durch die Reformation ja auch die Entsendung neuer Prediger. Also beispielsweise die Memminger 12 Artikel sind begleitet worden vom dortigen Stadtprediger Christoph Schappeler. Der stammte aus St. Gallen und war ein Anhänger Zwinglis, ist auch später in die Schweiz zurückgekehrt. Also es gab diese unterschiedlichsten Formen von Kommunikation. Es gab auch Briefkommunikation. Es wurden auch Briefe geschrieben und die wurden übermittelt. Es gab auch so etwas wie die Möglichkeit von Transport von Waren, aber auch von Briefen, aber auch von Büchern, zu Märkten vor allen Dingen. Und es gab offensichtlich auch Leute, das sieht man zum Beispiel an dem Beispiel des Bundschuh-Anführers Jos Fritz, der sehr viel gereist ist, immer wieder untergetaucht, immer wieder woanders aufgetaucht. Und man sieht es auch an anderen Beispielen, der Thomas Münzer zum Beispiel, der 1524 nach Mühlhausen geflohen ist, weil er eben sich unbeliebt gemacht hatte, war, bevor er dort richtig aktiv war, zwischenzeitlich mal in der Schweiz. Also es gab schon ein Netzwerk von Reisenden unterschiedlicher Art. Und die haben Botschaften mitgebracht.
Diese Bewegungsabläufe, die du beschreibst, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Guerillagruppen in Südamerika während repressiver Regierungen. Stichwort, was war der Bauernkrieg nicht? Hungeraufstände. Es gab keine Hungeraufstände im engen Sinne. Es gab ökonomische Forderungen, klar.
Es gab auch sicher Gruppen, vor allen Dingen in den Unterschichten in manchen Regionen, darüber ist man nicht genau informiert, denen es schlecht gegangen ist. In manchen Regionen hat es wohl kurz vorher auch Missernten gegeben und dann sogenannte Teuerungen, also Spekulationen am Getreidemarkt, und die Armen hatten dann nichts mehr davon, zumal sie selber nicht angebaut haben, sondern als Tagelöhner gearbeitet haben. Also es hat sicher auch diese Armuts- und Hungerprobleme an verschiedenen Orten gegeben, aber es war nicht der Hauptauslöser, gerade Anfang des 16. Jahrhunderts. In manchen Gegenden war sogar gerade eher ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung da. Es ist nicht in jeder Region genau gleich. Man muss auch so ein bisschen nicht nur die Region unterscheiden, sondern zum Teil auch die einzelnen Personengruppen. Und man weiß halt nur von manchen Personengruppen, was sie gemacht haben. Es waren aber sehr häufig in der Tat die Honoratioren in den Dörfern und in den Landstädten, also nicht in den Reichsstädten, sondern in den Landstädten, die Aufstände befeuert haben. Das hing zum Teil auch vor allen Dingen mit der Auseinandersetzung mit den sich bildenden Territorialherrschaften zusammen. Man hat sich dann an dem kaiserlichen Recht und kaiserlichen Freiheitsbriefen orientiert und hat sich auseinandergesetzt mit den neuen Landesherren. Das ist genauso ein wichtiger Punkt wie reformatorisches Gedankengut und genauso ein wichtiger Punkt wie Verarmungssituationen von Unterschichten. Aber das sind einfach die Quellen sehr verstreut und auch zum Teil vereinzelt.
Krieg war da vielleicht am allerwenigsten. Wie viele Schlachten gab es? 10 plus minus, ich weiß es nicht, man könnte zählen. Die waren aber jeweils in ganz kurzer Zeit, also in einem oder wenigen Tagen beendet und haben geendet mit der Ermordung, anders kann man es nicht nennen, mit dem Abschlachten dann der Bauernheere, wobei Heere schon wieder ein fragwürdiger Begriff vielleicht in der Situation ist. Wir werden da später ausführlicher noch drüber reden. Welche Regionen betrifft er in Deutschland? Wenn man den Rhein lang geht, ist das nördlichste ungefähr Bobbert. Mhm. Dann gehen wir den Rhein hoch, den Mittelrhein, den Oberrhein, den Hochrhein, gehen also bis tief in die Schweiz, müssen linksrheinisch die Gebiete von heutigem Rheinhessen, von Pfalz, Teile von Lothringen, vom Elsass dazunehmen, plus das, was in der Schweiz an Gebieten kommt. Das geht bis nach Tirol und dann hoch nach Bayern, Kempten zum Beispiel.
Bayern insgesamt eigentlich eher nicht. Das ist halt Allgäu, das ist halt heute Bayern.
Okay.
Das ist eigentlich Allgäu. Also der zentrale Raum eigentlich ist Oberschwaben. Es gab ein Herzogtum Schwaben. Okay. Und das hat dieses ganze Gebiet bis zum Bodensee umfasst. Da gehört auch das Allgäu dazu. Und dann gab es da verschiedene Orte. Es ist auch nicht umsonst, dass in Memmingen, das ja auch in Oberschwaben liegt, dann verschiedene Bauernhaufen zusammengekommen sind und so einen ersten Impuls gegeben haben. Dann hat sich das ausgeweitet in sämtliche Himmelsrichtungen, wobei man sagen muss, dass die Schweiz eher ein Vorbild war schon vorher, weil die Schweizer sich gewehrt haben dagegen, dass die Habsburger, die ja als Kaiser in Wien eine Zeit lang saßen, versucht haben, Landesherrschaft in der damaligen Schweiz an sich zu ziehen. Die wollten übrigens auch Herzöge von Schwaben werden. Es ist ihnen auch nicht gelungen, das Herzogtum Schwaben wieder zu beleben. Das war so ihr Versuch. Und die Kantone, die sich dann zur Eidgenossenschaft zusammengeschlossen haben, die drei Urkantone und dann spätere, die sich angeschlossen haben, haben sich gegen diesen Anspruch einer neuen Territorialherrschaft erfolgreich gewehrt. Vor allen Dingen, weil sie eben Milizionäre hatten, die es überall gab. Überall in der Feudalgesellschaft gab es die Verpflichtung von Bauern und Bürgern zur Landfolge. Die hatten auch durchaus Erfahrung mit Bewaffnung, hatten auch Waffen zum Teil. Aber die Schweizer haben das, diese Milizen, auf einen besonderen Punkt gebracht, indem sie die sozusagen verliehen und verkauft haben an andere Mächte. Und dann haben die militärische Erfahrung gesammelt und haben mit ihren Spießen die Fußsoldaten Formen gefunden, wie den sogenannten Igel, mit denen sie die Ritterheere zu Fall gebracht haben. Und mit dieser Methode, dieser Söldnergeschichte, haben die Schweizer auch eben die Habsburger besiegt. Vorher die Burgunder und dann aber auch die Habsburger und hatten dann gar keinen Territorialherren als Landesherrn. Und der Friede, der zwischen Habsburgern und den Eidgenossen geschlossen wurde, war 1499 in Basel. Und das war natürlich ein Vorbild. Parallel dazu gab es diese Bewegung der Reformation und die gab es aus, im Wesentlichen aus zwei Richtungen. Das eine aus dem sächsisch-thüringischen Raum, in dem ja auch Bauernaufstände waren, und zum anderen eben aus dem Schweizer Raum, die Reformierten. Da war der Schwerpunkt Zwingli in Zürich. Diese ganzen Beziehungen, ja, die es da gab, die haben eigentlich vor allen Dingen diesen oberschwäbischen Raum zum Anfang prädestiniert. Und das hat sich dann ausgebreitet. Aber die Ausbreitung hat zum Teil auch wieder stattgefunden über Wege, die es vorher schon gab. Also beispielsweise Mühlhausen im Südelsass war längere Jahre ein zugewandter Ort der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Also da gab es politische Beziehungen. Am Rhein gab es die politischen Beziehungen der Rheinstädte aus den alten mittelalterlichen Städtebünden und so weiter. Also das hat sich über diese Quellen, hat sich das dann weiter verbreitet. Aber dieser Hauptschwerpunkt war in dem, was man heute sagen würde, im Südwesten.
Ja, aber es gab doch eben auch große Gebiete, du hast ja eben das selbst angesprochen, auch Thüringen, auch Sachsen. Dann ging das also in diesem mittleren Teil hoch im Norden bis nach Fulda.
Ja, aber das war entzündet durch diese Initiative eben in eher in diesem oberschwäbischen Raum.
Okay.
Es ist auch nicht umsonst, dass der Münzer zwischenzeitlich mal in der Schweiz war.
Es gab aber in dieser Zeit und in dieser Region nicht nur Aufstände von Bauern und von Bürgern, sondern eben auch Rebellionen von Städtern, von Städten, die sich zur gleichen Zeit zum Teil unabhängig davon, zum Teil die Bauernaufstände ignoriert haben, zum Teil aber auch mit ihnen zusammen sich gegen ihre Herren gewehrt haben. Ja.
Das ist alles zeitgleich, wiewohl es nicht eine einheitliche Bewegung ist. Mhm. Also die Bewegung der Stadtfreiheit, vor allen Dingen der Rheinstädte, die noch in den rheinischen Städtebünden begonnen hat im 13. Jahrhundert und dann zum Erliegen kam, die hat sich sehr stark in Mainz, Worms und Speyer gegen die Bischöfe als Stadtherren gerichtet und hat eine eigene Stadtfreiheit, einen eigenen Magistrat rausgebildet.
Diese Städte haben Bischöfen gehört oder?
Die Bischöfe waren offiziell eingesetzte Stadtherren.
Okay.
Das hat man ja seit der ottonischen Zeit, dass Bischöfe gleichzeitig weltliche Macht haben. Das war ein großer Kritikpunkt der Bauern und Bürger im sogenannten Bauernkrieg. Warum haben denn Bischöfe weltliche Macht? Und das ist das eine. Das zweite ist, dass all diese Städte sehr früh, um es vereinfacht zu sagen, Bündnispartner der Kaiser gewesen sind oder der Könige. Die Könige und Kaiser sind ja gewählt worden, lange Zeit. Die mussten eine Hausmacht haben und die hatten immer Konflikte mit den großen Herzögen und Landesherrschaften, die teilweise auch wieder kirchlich waren, also die Erzbistümer beispielsweise, die bekannten. Dann haben die Kaiser und Könige oft durch Freiheitsprivilegien an Städte versucht, die Städte als Bündnispartner zu gewinnen. Und umgedreht haben die Städte die Kaiser und Könige als Bündnispartner gegen die Fürsten gewonnen. Und so entsteht auch dieses Spiel, dass sich sehr viele Aufständische in dieser Zeit um 1500, unter anderem auch die drei Kantone Uri-Schwyz und Unterwalden der Eidgenossenschaft, auf kaiserliche Privilegien und Freiheiten beziehen und sagen, die wollen wir erhalten haben oder wiederherstellen und wir lassen uns keine Landesherrschaft aufzwingen oder in den Städten, wir lassen uns keine Stadtherrschaft aufzwingen. Und so hat sich in den Städten mit der Zeit eben eine Unabhängigkeitsbewegung der Städte gegen die Stadtherren, die gerade hier an den rheinischen Bischofsstädten ja eben Bischöfe waren, gebildet. Und jetzt muss man auf der anderen Seite aber wieder sehen, dass innerhalb der Städte, genau wie innerhalb der Dörfer, es auch Schichtungen gab. Es gab die Patrizier, die den Magistrat in der Regel hergestellt haben. Und es gab eben die Zünfte und es gab auch nicht bürgerliche Einwohner, sagen wir mal. Und die Zünfte beispielsweise, die waren zum Teil auch auf städtisches Gemeineigentum wie die Almenden angewiesen. Man weiß das aus dem Wormser Aufstand 1512-14 der Zünfte gegen die Patrizier. Die haben gesagt, ihr habt uns die Almendrechte eingeschränkt. Also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, die Städte, die Dörfer, die Bauern, die Bürger, das gab auch da immer differenzierte Strukturen. Aber es ist natürlich schon so, die Städte haben eigentlich parallel die Entwicklung gesehen. Aufstände im ländlichen Raum waren für sie eigentlich die Gelegenheit, wieder eigene Artikel aufzulegen mit älteren Forderungen. Sie haben sich aber klugerweise ihrer Meinung nach zurückgehalten, sich einfach dem Aufstand anzuschließen. Aber sie mussten nachher genauso wie die Bauern wurden die ganzen Rechte wieder eingesammelt. Gleichzeitig, ist wieder eine andere Sache, sind sehr häufig Hauptleute der Bauern aus Städten gekommen. Also waren in Städten Juristen, Stiftsherren oder was
weil
auch
die
immer.
Lesen, schreiben,
die konnten lesen, schreiben,
die konnten verhandeln.
Die Bauern hatten ja ein Interesse dran, auch mit den Landesherren zu verhandeln. Die haben nicht von Anfang an, deswegen ist auch der Revolutionsbegriff schwierig, die haben keinen gesellschaftlichen Umsturz in dem Sinn geplant. Und sie haben eigentlich, obwohl es ein bewaffneter Aufstand war und sie auch vorher schon bewaffnet waren, weil sie als Milizionäre von den Landesherren eingesetzt wurden, also sie haben schon gedroht mit Gewalt und haben auch Gewalttaten gegen Sachgegenstände, vor allen Dingen im klerikalen Besitz, durchgeführt. Aber sie haben es schon auf Verhandlungen auch angelegt. Bauernlob. Aus dem englischen Bauernaufstand von 1381 stammt das Sprichwort, als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? In deutscher Übersetzung findet es sich erstmals 1493 in einem Druck von Hans Sporer aus Bamberg als Bauernlob. Mensch heißt der Mensch und kommt vom Paradies, aus dem ihn Gott zur Arbeit als Hirt und Bauer einst entließ. Adam genannt, der erste Mensch, mit Schäfer, Stab und Bauernkarst. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Und Eva war die erste Frau, die Wolle spann fürs Winterkleid. Sie bauten Hüten sich zum Schutz und liebten sich zu aller Zeit. Geboren wurden Kinder, Enkel, bis hin zu Völkervater Noah. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Und alle waren frei und gleich, nur einer unter Noahs Söhnen war faul und nahm sich einen Gaul.
begann die Arbeit zu verhöhnen, nahm mit Gewalt und ohne Recht den Bauern ihre Arbeit Lohn. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Vom Vater faul zum faulen Sohn, die Lüge geht bis heute um. Sie werden all von uns ernährt und reden um den Brei herum. Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann? Was ich als Wahrheit sagen kann, der Bauer ist ein Edelmann. Der Bauer ist ein Edelmann.
Wir sind bei dem Thema, bei dem Punkt, was waren die Aktionen, was haben die eigentlich gemacht? Also Eidgenossenschaften bilden. Was meint das überhaupt, eine Eidgenossenschaft bilden? Also wie bindend war das und wie verbindend war das?
Also es gibt für diese Eidgenossenschaften ja unterschiedliche Elemente. Das eine ist sozusagen eine Art Verteidigungsgemeinschaft politischer Art. Und das andere hat aber auch das ökonomische Element von Verwaltung von Gemeineigentum. Daher treffen der Genossenschaftsbegriff sozusagen in beiden Richtungen zu. Man hatte mit beiden auch Erfahrungen. Mit dieser Verteidigung der Rechtssituation war man ja eben auch eingesetzt von den, und deswegen waren eben die Bauern nicht nur in der Schweiz, aber auch hier in dem Raum linksrheinisch, die waren bewaffnet und hatten durchaus auch Erfahrung, mit Waffen umzugehen. Man sieht es daran, dass nachher in der Auseinandersetzung in Vettersheim 1525 das Oberamt Alzey aus 32 Dörfern des Oberamts Alzey Milizionäre nach Vettersheim geschickt hat, die dann aber zu den Bauern übergelaufen sind. Also das waren sozusagen, würde man heute sagen, es war eben nicht das Berufsheer, sondern das Zivilheer, ne, wenn man so will, die bei Bedarf das Herrn unterstützen mussten. Und insofern gab es diese Vorstellung, eine Landfriedensgemeinschaft, Frieden herzustellen durch in Verteidigung gegen Angreifer, die gab es quer durch die Gesellschaft. Und so etwa haben die Bauern auch gehandelt, hatten natürlich das sehr erfolgreiche Beispiel der Schweiz vor sich. Und in Nussdorf wie in Bockenheim, das war jetzt hier im Linksrheinischen, haben sich dann diese Haufen aus bestimmten Anlässen gebildet und sind dann von Ort zu Ort gezogen vor die Dörfer, die teilweise Wehrmauern hatten, teilweise auch Heckenformen geschützt waren, und haben die aufgefordert, sich ihnen anzuschließen, ein bewaffnetes Kontingent mit einem Hauptmann zu stellen und ein Eid zu schwören. Jetzt streitet man sich heute darüber, ob das jetzt freiwillig war oder nicht freiwillig, wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Und dann sind die weiter da mitgezogen. So haben sich diese Haufen immer mehr vergrößert und die kann man sehr wohl als Eidgenossenschaften verstehen. Das ist eigentlich so die Methode gewesen.
Das heißt, da ist ein Haufen von, das Wort können wir gebrauchen, weil das haben die Bauern damals selbst für sich gebraucht. Von einem Dorf zum anderen gezogen und hat zu dem Dorf, wo er dann ankommt, gesagt, ja, was ist, wollen da mitmachen? Wenn die gesagt haben, nein, dann haben die gesagt, naja, da kommen wir aber trotzdem, oder was?
Ja, das sind jetzt alles Theaterstücke, die wir uns ausdenken können. Ja. Wir haben darüber keine Überlieferung, wie das im Einzelnen abgegangen ist, aber man weiß zum Beispiel aus Prozessen im Nachhinein, daher kennt man diese Ambivalenzen. Zum Beispiel der Dürkheimer Eberhard Augenreich, der einer der Hauptleute war in den Pfälzer Haufen, war zuerst der Dürkheimer Hauptmann, der hatte dort eine Kneipe, war also ein anerkannter Bürger. Der hat nachher Prozesse geführt, um sich zu rehabilitieren und hat natürlich, wie so oft, dann gesagt, er wäre eher gezwungen worden. Und das ist nun wahrscheinlich eine Schutzbehauptung, aber ein bisschen ist es vielleicht auch wahr, ja. Und so ist es umgedreht genauso. Es hat in den Dörfern sicher Leute gegeben, die gesagt haben, sei mal lieber vorsichtig, die Fürste sind gut bewaffnet, ob das was wird. Gell? Wir sagen mal aus Lebenserfahrung, das waren vielleicht eher die Älteren. Ja? Und die Jüngeren haben eher gesagt, jetzt muss man mal aber was probieren. Ne? Also das könnte auch eine Generationenfrage gewesen sein. Es könnte auch damit zusammenhängen, wie die einzelnen Ortsherrschaften waren. Waren die Ortsherrschaften beliebt oder unbeliebt? hat man sich jetzt dem bewusst angeschlossen, weil man gesagt hat, bei uns ist genauso schlimm? Oder hat man gesagt, also wir kommen eigentlich ganz gut mit unserem Stadt- oder Dorfherren aus, mach mal halblang. Also das war wahrscheinlich eher eine ambivalente Situation. Aber es hat eben doch dazu geführt, dass beispielsweise dieser linksrheinische Haufen, was zuerst zwei Haufen waren, am Schluss bis zu 7000 Leute umfasst hat.
Was ganz wichtig ist, was, glaube ich, den allerwenigsten Leuten, denen der Begriff im Weg läuft, wissen, es waren keineswegs nur Bauern, obwohl die vermutlich den größten Bevölkerungsteil in den Aufständen gestellt haben. Die haben 80%, glaube ich, der damaligen Gesamtbevölkerung überhaupt gestellt, also schon allein deswegen. Aber es waren auch Handwerker beteiligt, es waren Schultheiße beteiligt, also die kleinere Verwaltungsebene von Dörfern zum Beispiel. Man hat ja Lesekundige gebraucht. Geistliche Stiftsherren waren auch beteiligt. Soldaten, Hauptleute, du hast die Milizionäre angesprochen, aber auch ehemalige Söldner, die gerade aus einem Krieg, der zu Ende gegangen war, in die Gegend gekommen sind und nichts zu essen hatten, keine weiteren Verpflichtungen hatten, auch noch nicht als Bauern tätig sein konnten, die sich dieser Bewegung angeschlossen hatten. Also breite Schichten der Bevölkerung haben daran teilgenommen. Du hast, hier liegt das Buch, Peter Blickle, Der Bauernkrieg, Untertitel Die Revolution des gemeinen Mannes. Der hat, glaube ich, du weißt es besser als ich, als erster ernst damit gemacht, als Wissenschaftler und als Wissenschaftsautor, eben nicht mehr von Bauernkrieg zu reden, sondern das, was da stattgefunden hat, als Revolution des gemeinen Mannes zu bezeichnen, wobei gemeiner Mann ein Ausdruck der damaligen Zeit war.
Also gemeiner Mann, der Begriff hat sich nicht durchgesetzt, aber er meint eigentlich zum einen jeder Mann, so wie es auch in den 12 Artikeln gemeint ist, ne? Also Christus hat uns alle erlöst, ne? Also gemein ist allgemein, ne? Das ist das eine. Und das andere, der gemeine Mann, hat aber auch die Notation dessen, was man nachher vor allen Dingen in Frankreich als den dritten Stand bezeichnet hat. Es hat ja so keine Ständeversammlung in Deutschland gegeben wie in Frankreich. Aber der dritte Stand, den Begriff kann man schon benutzen. Das ist eben der Stand aller derer, die eben nicht zu Klerus und Adel gehört haben. Und diese Gesellschaft hatte eben nachrangige Rechte, war aber eben doch bunt. Sowohl in den Dörfern gegliedert, als auch in den Städten gegliedert, als auch zwischen Dörfern und Städten. Es hängt auch mit der Größe der Städte zusammen, mit der Zugehörigkeit, mit den jeweiligen Privilegien. Es hängt mit dem jeweiligen Reichtum in den Dörfern zusammen. Beispielsweise weiß man, dass die genossenschaftliche Organisation des Gemeineigentums in den Dörfern am stärksten war, da wo es Wälder gab. Also weil da musste am stärksten geregelt werden, wie man das gemeinschaftlich nutzt. In Gegenden, wo es hauptsächlich Ackerbau gab und auch wenig Weidewirtschaft, hat sich schon früher so etwas wie Eigentum an den Äckern, der vererbt wurde, herausgebildet. Also das war auch geografisch unterschiedlich teilweise, von was die Leute abhängig waren. Und Handwerker haben natürlich überall eine Rolle gespielt. Handwerker gab es in den großen Städten, in den kleinen Landstädten, aber auch in den Dörfern. Und die Handwerker hatten wieder eine eigene Funktion. Die waren sozusagen für die Arbeit an der Gemeinschaft da, hatten oft als kleinen Nebenerwerb Landwirtschaft, hatten andere Funktionen und waren in den Städten beispielsweise in Zünften organisiert. Also die haben natürlich wieder eine eigene Funktion gehabt. Unter den Handwerkern gab es auch wieder welche, meistens dann eher in den Städten, die auch durchaus lesekundig waren.
Ja, das wie haben die sich gegenüber den Aufständen, manche haben mitgemacht oder manche haben gar nicht mitgemacht?
Das kann man eigentlich nur lokal und regional beschreiben. Und selbst da hat man nicht alle Informationen quasi über alle Personen und schon gar nicht alle Namen. Man hat unterschiedliche urkundliche Quellen, wo man sehen kann, wo gab es Leute, die eben Bedenken hatten, wo gab es Leute, die es vorangetrieben haben. Und die kommen aus ganz unterschiedlichen Lagern, aber sie kommen im Grunde genommen doch alle eben nicht aus dem Bereich des Hochadels und des Hochklerus, sagen wir mal, ne? Das war schon die Gegenposition, sondern die kommen, wenn sie auch ganz Geistliche waren, dann waren das halt eher Pfarrer.
Kommen wir zu einem anderen Mythos, oder vielleicht ist es kein Mythos, sondern nur eine Annahme, dass 1524, 1525 der Bauernkrieg in Gänsefüßchen ausgebrochen ist wie ein Vulkan. So war das nicht, sondern die Geschichte vom 13., 14. und 15. Jahrhundert ist voll. Es sind Hunderte von Rebellionen, von Aufständen. Ständig ist in der Zeit und auch geografisch ist irgendwo immer was aufgeflammt und hat versucht, um ein besseres Leben, sage ich mal, weil es kann politisch, ökonomisch, gesellschaftlich bedingt gewesen sein, hat dafür gekämpft.
Ja.
Das heißt, 1525 ist der große Zusammenfluss,
genau,
von jahrhundertelangen vereinzelten einzelner Aufstände.
Es ist wie mit allen großen Aufständen oder Revolution, man kann sich über all diese Begriffe streiten. Wenn die eine bestimmte Größe erreichen, dann ist meistens, gibt es einen Vorlauf durch kleinere Konflikte ähnlicher Art, die aber substanziell sind für eine Gesellschaft, aber dann wieder niedergeschlagen werden, einfach aufhören, versickern und es kommt dann irgendwann zu einer Situation, wo das alles eben zusammenfließen kann und wo sozusagen der Impuls auf starke Resonanz stößt. Ne? Und dazu braucht es schon eine Vorbereitung. Die Vorbereitung geschieht auf verschiedenen Ebenen. Man sieht auch das wieder sehr schön an den 12 Artikeln, dass es eben zum einen in der Tat um Fragen der Reformation geht, freie Pfarrerwahl zum Beispiel. Es geht aber auch um Fragen der, heute wird man sagen, der Menschenrechte und der Achtung von Menschlichkeit. Wir wollen frei und gleich sein, heißt also es in einem
keine
Artikel.
Keine Leibeigenschaft.
Keine Leibeigenschaft. Ja, also wir wollen nicht Sache sein, sondern wir wollen Person sein. Ne? Das ist sicher auch ein Thema. Das hängt auf der einen Seite mit der Reformation zusammen, aber es hängt auch mit älteren Verfahren zusammen in den Städten und Dörfern, wo es eben diese Gemeinschaften genossenschaftlicher Art gab, der gegenseitigen Hilfe, wo man gegenseitige Achtung hatte und eben keine Herrschaftsbeziehungen. Auch in diesen Gemeinden gab es trotzdem Unterschiede und Herrschaftsbeziehungen, aber es gab doch so im Vergleich eben zur Ständegesellschaft eher so etwas wie eine gewisse Augenhöhe oder einen gewissen Respekt vor der Person, sagen wir mal. Und dann gab es natürlich auch die Einschnitte wirtschaftlicher Art und die haben sehr stark damit zu tun, zum einen mit der stärkeren Beanspruchung von Gemeingütern, also Almenden, durch Landes- und Grundherren. Also ich sage mal ein Beispiel aus meiner näheren Umgebung, der Gemeinde Nack bei Erbes-Büdesheim im Alzeyer Land, haben irgendwann die Dorfherren beansprucht, dass die Schafweide nur ihnen gehört. Also es gab immer wieder diesen Versuch von Herrschaft, sich neue Rechte anzueignen. Und das findet auch Ausdruck auch wieder in diesen beispielhaften, weil weit verbreiteten 12 Artikeln, wenn es heißt, der große Zehnt ist in Ordnung, weil dadurch wird die Besoldung der Pfarrer gewährleistet und Pfarrer hätten wir schon gern. Aber der kleine Zehnt, das ist eine Erfindung der Herren, den schaffen wir ab. Dafür gibt es weder eine rechtliche noch eine biblische Begründung. Es geht um den Zweck. Da konnte alle möglichen Abgaben unter kleinen Zehnt sein. Nur der große Zehnt ist der Zehnt, der sich auf die Bibel beruft zur Besoldung der Pfarrer. Und der Kleinzehnt ist im Lauf historisch gewachsen, einfach auf Grundherrenrechte. Und da gibt es bestimmte Traditionen und die wurden teilweise ausgeweitet und so. Und das hat man gesagt, den wollen wir so nicht mehr, dafür gibt es keine Begründung. Wir finden in unseren Urkunden keine Begründungen und wir finden auch in der Bibel keine Begründung dafür. Das ist ja schon eine sehr radikale Forderung, weil das auch gewachsene Rechte waren. Aber da hat man gesagt, wo sind die belegt? Wieso müssen wir das? Man hat überhaupt diese Frage gestellt. Und dann gibt es natürlich Erweiterungen in bestimmten Bereichen, also gerade im Waldbereich. Der Wald ist wichtig für Holz, für Bauholz, für Brennholz. Er ist auch wichtig für Laub, das man benutzt als Streu im Stall. Er ist wichtig zum Sammeln, vor allen Dingen für die Unterschichten von Früchten jeglicher Art. Er ist auch wichtig als Viehtrift, also Rinder und Schweine wurden in den Wald getrieben zu bestimmten Zeiten. Und der Wald hatte von daher immer eine Funktion für die Gemeinschaft. Und da gab es dann Gegenden, wo Landes- oder Grundherren sich eingemischt haben und haben einfach versucht, ihre Rechte exklusiv zu machen auf den Wald. Das wird oft mit dem Jagdrecht verknüpft, aber das war nicht immer das Jagdrecht, sondern es waren auch Nutzungsrechte. Es gab immer Nutzungskonflikte bei den Gemeingütern und Almenden. Da gibt es ja auch eine große Theorie bis in die Gegenwart, die sogenannte Tragik der Almende, wo es heißt, also Gemeineigentum geht immer schief, ja, weil es immer übernutzt wird, weil die Interessen sich gegenseitig aufheben. Und es gibt die neuere Forschung, die sagt, nein, es gibt schöne Beispiele, auch im Mittelalter, wie man das gemeinschaftlich sehr gut austarieren kann und gemeinschaftlich nutzen kann. Es ist aber so ganz eindeutig, dass, sagen wir mal, diese allgemeine Nutzung, die für eine Dorfgemeinschaft wichtig war, als ein Teil der Landwirtschaft oder der Bewirtschaftung von Natur, dass die eben mancherorts ausgedehnt wurde von Grund- und Landesherren, vor allen Dingen von Grundherren, und das dann zu Konflikten kam. Es geht auch um Frondienste beispielsweise.
Ja. Kommen wir noch im Einzelnen dazu. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu dem Thema lange Geschichte von Aufständen über Jahrhunderte hinweg. Also der Bundschuh zum Beispiel, ja, 1493 bis 1517 hast du mir aufgeschrieben.
Auch der Bundschuh war hauptsächlich im badischen Bereich. Das ist eine Bewegung, die sich um diese Figur von Jos Fritz rankt.
Und Bundschuh heißt Bundschuh, aber nicht, weil die Regenbogenfahne bunt ist, sondern weil die Schuhe
gebundene Schuhe waren. Gebundene Schuhe galten als Bauernschuhe. Es gibt die Behauptung, es habe eine Bundschuhfahne gegeben. Ob es die wirklich gegeben hat, ist heute umstritten. Aber es ist jetzt egal, die Bewegung heißt nun mal mittlerweile Bundschuh. Das wird auch immer wieder neu benutzt. Es ist auch nicht umsonst so, dass beispielsweise die bekannte linke Buchhandlung von Freiburg Buchhandlung Jos Fritz heißt. Ja, also es hängt alles miteinander zusammen. Ja, das war die Bewegung des Regionalismus Anfang der 70er Jahre. Da haben sich Ökologie, Regionalismus verbunden mit der Frage ländlicher, regionaler Rebellionen. Ja, diese Bewegung gab's und gerade der Bundschuh hat eben das Interessante, dass er Artikel verabschiedet hat, ich glaube 1517, in Lehen, heute ein Stadtteil von Freiburg, die ganz ähnlich den Memminger Artikeln sind, die 8 Jahre später in Oberschwaben verabschiedet wurden. Und daran kann man eigentlich ganz gut sehen, dass es da offensichtlich auch ähnliche Probleme gegeben hat, seien es Freiheitsrechte, die Gleichbehandlung, aber eben auch die Brüderlichkeit, also die Nutzung, gemeinsame Nutzung der Almende und des Gemeineigentums und Eingriffe eben von einzelnen Herrschaften, die einfach ihre Nutzungsrechte erweitern wollten einseitig, und dagegen hat sich halt Widerstand gebildet. Was? Das Ganze gab es in anderen Regionen auch. Es gab schon vorher in Franken diesen Pfeifer von Niklas Hausen, Hans Böhm, der aufgrund einer Marienerscheinung aufgerufen hat. Der hat jetzt eher, könnte man fast sagen, revolutionäre Vorstellungen entwickelt, weil er gesagt hat, dass die Herrschenden grundsätzlich eigentlich, das hört sich so ein bisschen auch nachher wie bei Münzer an, grundsätzlich eigentlich Misswirtschaft betreiben. Das steckt da schon sehr stark drin. Und das beruht sich eben auf Marientraditionen. Die Marientraditionen im Magnificat zum Beispiel in der Liturgie sagen eben aus, Gott wird die Niedrigen erhöhen. Und das ist eine Rede an die Maria. Die Maria ist die Schutzfrau der Bedürftigen und Armen sozusagen in der ganzen Kirchengeschichte. Das ist ja auch bis heute so. Natürlich gibt es auch andere Marieninterpretationen, aber das ist eine davon. Man sieht auch daran, dass man eben auch aus einer katholischen Tradition heraus Bauernaufstand anführen kann. Man muss nicht dazu reformatorisch sein, wiewohl die Reformation eben auch sehr wirksam war. Oder es gibt der arme Konrad, ist eher im Elsass entstanden, um Schlettstadt, war eher so eine kleinlandstädtische Bewegung. Da muss man wissen, das Elsass war größtenteils auch, da waren die Habsburger größtenteils Landesherren, ähnlich wie in der Schweiz, und wollten auch da ihre landesherrlichen Rechte ausdehnen. Und da haben sich eben die Kleinstädte des Elsass dagegen gewehrt. Also es gibt da eine Vielzahl an Gründen und Anlässen. Und die Leute haben eben all damit Erfahrungen. Und es mündet dann eben in diesen großen Aufstand, der im Grunde genommen durch diese Erfahrung der Voraufstände mit durchaus ähnlichen Themen, wenn auch nicht immer gleichen, durch Formulierung in Druckschriften und Verbreitung von Druckschriften zusammenfließt zu einem Impuls, der größere Resonanz findet. Meiner Meinung nach ist neben der Reformation und der Auseinandersetzung über solche Grundfragen von Menschsein, sagen wir mal, und auch Grundfragen, wie lege ich die Bibel aus? Also was zitiere ich aus der Bibel und was zitiere ich nicht aus der Bibel? Spielt meines Erachtens gerade für diesen oberschwäbischen Schwerpunkt am Anfang eine große Rolle die Erfahrung der Schweizer Eidgenossenschaft, die es geschafft hatte, sich gegen die Fürsten durchzusetzen, und zwar eben mit militärischen Mitteln. Und zwar mit militärischen Mitteln, die im Prinzip, wenn auch nicht so ausgereift wie in der Schweiz, das ist nachher die Tragik der Bauernhaufen.
Lass uns mal die 12 Artikel von Memmingen, sogenannten 12 Artikel von Memmingen, so heißen die in der Geschichte, in der Forschung, aufzählen und aufdröseln. Denn das sind ja die Forderungen fast aller.
Die wurden vielfach nachgedruckt, auch in Speyer-Worms zum Beispiel und damit auch hier für unsere linksrheinische Gegend. Sie sind auch so etwas wie ein beispielgebender Text. Es gab aber auch Artikel vorher, es gab Parallelartikel in den Städten, es gab Artikel woanders in gewisser Abwandlung. Ne? Also das ist aber eine ähnliche Matrix, könnte man sagen, die immer wieder vorkommt. Und da ist das Entscheidende, Artikel 1 in Memmingen, da geht es in der Tat um die freie Pfarrerwahl der Gemeinden.
Und die Pfarrer wurden vorher von den Bischöfen, vom Klerus
die wurden ernannt.
Einfach ernannt und eingesetzt.
Genau.
Und basta, da muss ich das Dorf oder die Stadtteil, muss es einfach hinnehmen, Punkt.
Die Pfarrer wurden ernannt und die sollten jetzt gewählt werden von den Gemeinden und gleichzeitig sollten sie das wahre Evangelium predigen, was immer das heißt. Ja. Im Sinn der Memminger heißt das natürlich das Evangelium so, wie wir es in unseren 12 Artikeln auslegen. Und die Herren haben das Evangelium in ihrem Sinn ausgelegt. Und das ist der Hauptreformationsimpuls. Gar nicht die Aussage einzelner Reformatoren, sondern sagen, wir gucken uns jetzt selbst mal die Bibel an. Gucken wir, was da drin steht und was man da brauchen kann.
Ja. Was aber erst geht, nachdem sie übersetzt ist. Denn Latein konnten
so ist es.
Selbst die nicht, die
so
lese- und schreibkundig
waren. So ist es. Die Übersetzung war natürlich sehr wichtig. Ja. Wobei es ja nicht nur die lutherische Übersetzung gab. Das ist auch der Hauptimpuls der Reformation dabei, zu sagen, wir gucken uns jetzt mal die Bibel an und was da wirklich drin steht. Das heißt, das wahre Evangelium. Das haben sie dann eben in Artikel 1 formuliert.
Ich lese den gerade mal vor und ich lese dann, wenn wir schon dabei sind, Artikel 2 vor, die Memminger 12 Artikel. Erstens ist unsere demütige Bitte und Forderung, auch unser aller Wille und Meinung, dass wir nun in Zukunft über die Fähigkeit und die Macht verfügen, dass die gesamte Gemeinde selbst ihren Pfarrer wählen und bestimmen darf. Weiter die Macht, ihn wieder abzusetzen, wenn er sich ungebührlich verhalten sollte. Solch ein selbstgewählter Pfarrer soll uns das heilige Evangelium lauter und klar predigen, ohne jeden menschlichen Zusatz, was Lehre und Gebot betrifft. Soweit der erste Teil zum Thema. Die erste Revolution in Deutschland, 500 Jahre sogenannter Bauernkrieg, mit dem Kulturwissenschaftler, Autor und Liedermacher Volker Kallé und Theo Schneider in Podcast Detentur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Der zweite Streich folgt nicht sogleich, aber bald am
5. September nämlich. Dann reden wir über die folgenden Aspekte. Zentrale Forderung der Bauern, die 12 Artikel von Memmingen, Wünsche nach Abschaffung und Eingrenzung von Abgaben und Frondiensten gegenüber den Grundherren und Wünsche nach Rechtssicherheit. Von wem wurden die Aufstände eigentlich angetrieben? Die Rolle der Reformation für die Rebellion? Ohne Reformation keine Rebellion, stimmt das? Die Kämpfer, Bewaffnung, fehlende Strategien gegen die fürstlichen Truppen, die Gemetzel, das Bauernschlachten mit 70 bis 100.000 getöteten Bauern, Mord und Totschlag. Und dann die Folgen der Bauernaufstände und was bleibt. Diese Themen dann in Teil 2 am 5. September in podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Und hier noch ein Postskriptum oder besser gesagt ein Postparlando. Eine gute Literaturliste zum Thema Bauernkrieg 1525 finden Sie im Wikipedia-Artikel. Ciao.